Big Show 490. Wir biegen in die Zielgerade ein und tun das mit Tennis und tun das aus with a heavy heart, wie wir Australier sagen. Denn Jörg Almroth ist bei mir. Servus Jörg.
Hallo Jens.
Am Dienstag ist es bekannt geworden. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die News verfolgt hat, Jörg, man wusste schon, dass Bob Brett sehr krank war. Jetzt ist er gestorben. Ja, fangen wir einfach an. Deine Erinnerung an Bob Brett.
Also zum Ersten muss ich sagen, ich habe das auch irgendwann mal gelesen. Oder es war mir zwischendurch irgendwie bewusst, dass er krank war. Aber als mich das heute Morgen irgendwann, als ich bei Twitter die Nachricht des Kollegen James Bardell von der ATP da gelesen habe, hat es mich ein bisschen umgehauen. Weil ja, Bob Brett hat mich in meinen... Ja, oder ich ihn, besser gesagt, in meinen frühen Jahren als Tennis-Weltreisender schon natürlich sehr, sehr intensiv beschäftigt und begleitet. Das war, ich habe das eben, glaube ich, auf Twitter nochmal irgendjemandem geantwortet. Zum einen natürlich war er ein wahnsinniger Schweiger. Ne? Also er hat nichts, was man sozusagen aus der Spieler-Trainer-Beziehung irgendwie, da drang nichts nach draußen. Deswegen für mich natürlich, als Spieler wäre er für mich der ideale Mann gewesen. Zum einen natürlich von der fachlichen Seite her, zum zweiten von seiner wahnsinnigen Loyalität. Also da ist nichts nach draußen gedrungen, nichts, ne? Also irgendwie in keinster Beziehung. Und ja, ich glaube, er war natürlich auch sehr oft für manchen Spieler zur richtigen Zeit am richtigen Fleck. Also wenn man sich überlegt, damals, welche Position Boris Becker in diesem Lande hier eingenommen hat und sich eben noch vorstellt, wie stark die Leute alle auf Becker, Bosch fixiert waren, war Bob Brett natürlich zuerst mal danach, ja, wie soll man sagen, so eine Art Übeltäter, ne? Der drang da in diese besondere Beziehung, die Deutschland Becker-Bosch, ne, hatte. Und ja, aber trotz mancher Rückschläge muss man sich überlegen, was Becker und Brett dann erreicht haben. Ne? Also in die Zeit fallen die beiden weiteren oder fallen die deutschen Davis Cup-Siege, ne? Gut, kann man jetzt, inwieweit man das jetzt Bob Brett zuschreiben muss, aber 89 war, immer ganz abgesehen davon, also eine Wahnsinnssaison für Becker. Dann trennte sich Becker ja von Thierjak. Nichtsdestotrotz kam dann gemeinsame Sprung auf Platz 1. Und Bob Brett war dann eben natürlich auch jemand, Becker hat natürlich dann, der war natürlich brutal, musste auch brutal sein. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da heute los gewesen wäre. Also wenn man so eine Figur hätte wie Becker heute, ja, dass der dann eben auch dann jemand wie Brett dann irgendwie rausschmeißt, bald nachdem er eins gewesen ist. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass man zum einen diese fachliche Seite natürlich würdigen muss, zum anderen aber eben auch die menschliche und da muss ich sagen, war er einer der besten, der feinsten Personen, Menschen, die es in diesem Zirkus gab. Ne?
Kannst du vielleicht nochmal, weil ich war nicht dabei, aber ich habe es von Weitem beobachtet, natürlich den Run von Becker, den er gehabt hat mit Günther Bosch. Und dann habe ich eben auch, ich kannte Bob Brett davor natürlich nicht, wie auch in der traurigen Steiermark, wo ich aufgewachsen bin. Was aus deiner Sicht, wo hat denn Brett Becker aufgefangen und wo hat er ihn hingebracht? Was hat er denn geändert? So, also pauschal gesagt.
Ich glaube, man muss sich überlegen, wie alt war Becker, ne? Was hatte er schon hinter sich? Ich meine, das ist immer wieder heute schwer zu vermitteln, welche Größe, welche Bedeutung dieser Becker in dieser Zeit in Deutschland hatte, wo es zum Beispiel, wo er eine Position eingenommen hat, in der er wichtiger war als die Fußballnationalelf über weite Strecken, in der er jeden anderen Sportler, eigentlich auch Steffi Graf, praktisch mit seiner Bedeutung zur Seite gedrängt hat. So, was passiert? Irgendwann über Nacht schmeißt er dann den Bosch in Melbourne raus, ein nationaler Aufschrei, und dann kommt Bob Brett. Und da muss man eben sehen, dass Becker natürlich in einer Phase war, der gesucht hat, in der er nicht mit sich im Reinen war, in der er ein Disziplinproblem hatte. Und natürlich hat Thierjak nicht ohne Hintergrund sich dann eigentlich eben für Bob Brett entschieden. Den kannte er natürlich aus gemeinsamer Zeit und so und hat ihm viel zugetraut und da ist er auch nicht enttäuscht worden. Also es ging, denke ich, das, was auch ich eben gesehen habe, was Nicolas Kiefer gesagt hat über seine gemeinsame Zeit mit Bob Bredner. Also eine Disziplin, die ihm da abverlangt wurde, wo ich jetzt auch fast denke, gewisse Ähnlichkeit, ne? Auch ein Problem vorher, sich praktisch so richtig aufzustellen als Profi. Und ja, und bei Becker auch, ne? Dem ist anfangs vieles zugefallen, sagen wir mal, also zugefallen, aber er hatte diesen wahnsinnigen Erfolg, ne? Mit dieser Hoppla, jetzt komme ich Geschichte. Und dann galt es natürlich, das irgendwie auf festere Beine zu stellen. Und ich glaube, sein Spiel ist etwas im positiven Sinne unberechenbarer geworden, sprich eher die Vokabel flexibler, denke ich, ist da angebracht, ne? Und eben auch nicht so das bedingungslose Vertrauen auf diese offensiven Qualitäten so. Ich meine, man hat eben gesehen, dass er grundsätzlich in den Jahren dann mehr Turniere gewann. Und ich muss sagen, es gab eben in der Zeit vor Bob Brett gab es niemals vorher und nachher einen besseren Becker als in den Jahren, oder besonders 1989. Und da muss man sagen, da war Becker, obwohl er nicht die Nummer eins war, war er die Nummer eins der Welt schon, wenn ich mir überlege, dann das Davis Cup-Finale, was am Ende noch kam und US Open, naja, eben auch, ja. Also das, denke ich, ist unzertrennbar mit ihm verbunden. Und ich glaube, Bob Brett hatte nachher natürlich Spieler, die naja, nicht dieses vielleicht Riesentalent oder dieses Talent, diese insgesamt Persönlichkeit mitgebracht haben wie Boris Becker. Und ja, er hat ja einiges dann. Ne? Es ist meine Marin Cilic, da hat man sich insgesamt, denke ich, mehr von versprochen, speziell nach dem Sieg bei den US Open. Das klappte dann irgendwie nicht. Und ich glaube, am Ende ist er dann einfach ja wieder schon zu den Wurzeln zurückgekehrt. Also ne, mit seiner Akademie, glaube ich, in Italien, ja dann, die er da etabliert hat und Zusammenarbeit mit im Jugendbereich und Nachwuchsbereich mit einigen Verbänden. Und ich glaube, dass Paul McNamee, guter alter Freund von mir,
Ja, leider auch schon verstorben, oder?
Nein, nein, um Himmels Willen,
Nein,
nein.
nein,
Nee, nee, nee.
Peter McNamara, wer?
Ein
Ah, ja, okay, sorry.
anderer Mac. Ja, der hat es vorher, glaube ich, also ein Trainer in bester australischer Tradition, ne, der für diese, sag ich mal, australischen Werte auch irgendwo gestanden hat. Und zum Zweiten ist so der Sohn, er schrieb auf Twitter, glaube ich, der Sohn, den sich Harry Hopman, der legendärste wahrscheinlich australischen Trainer, immer gewünscht hätte, der hatte keinen Sohn, aber das war er. Ne? Also es war das alles, was man damit, was ich auch über die ersten, weiß ich nicht, so 15, 20 Jahre meines Berufslebens im Tennis so mit Australien assoziiere, Fairness und Gradlinigkeit, Härte auch ein bisschen nehmen. Diese gesunde Härte auch im Umgang mit zwischen Trainer und Spieler und überhaupt. Und ja, und dafür stand er. Also dafür stand er. Und ich glaube, dass, wenn man so sieht, die Reaktionen, die es da aus der Tennisgemeinde gibt, die sind natürlich, das ist überwältigend, das Echo.
Ja, ich habe ein bisschen gesehen, Patrick Muratoglu hat was geschrieben, Brad Gilbert. Also Muratoglu hat wohl bei ihm gelernt, wie er auch selbst sagt, 6 Jahre lang, glaube ich, waren es sogar. Ich habe gemeinsam mit Hasenkopf und Greve sind wir mal nach Seefeld gefahren, zu so einem Tenniskongress, wo Mats Wilander ja so ein bisschen der Stargast war, nicht ein bisschen, Mats hat das großartig gemacht, aber Bob Brett war auch noch dort und da weiß ich noch. Also Jürgen kannte ihn natürlich auch und dann habe ich mit ihm da auch gesprochen. Ein sehr, sehr, wie du auch geschrieben hast, einfach ein Gentleman, der ist einfach ganz gemütlich dort gesessen und mit einem Selbstbewusstsein hat er erzählt, das war meine einzige Begegnung, war eine halbe Stunde.
Das ist ja eben der Punkt. Zum einen muss ich sagen, bin ich ja, weil du gerade den Namen Jürgen Hasenkopf angesprochen hast. Ich meine, wir verraten jetzt keine Geheimnisse. Jürgen ist 3 Jahre älter als Bob Brett. Das muss man sich mal vorstellen. Zum einen, aber das ist das eine. Und das andere, nein. Ich habe ja gesagt, ich als Journalist war es schwer, ne, mit Bob Brett. Ich meine, ich kann dir die unzähligsten, oder ich kann es dir nicht aufzählen, die Versuche oder die Gespräche mit ihm, das war wahnsinnig nett, aber das, was ich jetzt in dem Gespräch von ihm oft wollte, ne, also mal ein Hinweis dies, jenes oder was ist da jetzt los oder so. Nein, da war er natürlich der absolute Schweiger. Und später, als alles nicht mehr so wichtig war, irgendwo natürlich auch, als die Zeiten weit zurücklagen, habe ich mich oft mit ihm darüber unterhalten und habe ihm auch gesagt, so, also als Gesprächspartner oder da als Trainer, du warst da die härteste Nuss überhaupt, die man sich vorstellen konnte. Irgendwie später auch, wo es ja auch in Deutschland dann wieder natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit gab, als er mit Nicolas Kiefer zusammenarbeitete. Und da fielen ja auch in diese Zeit natürlich diese, ja, ständigen Probleme. Also da muss man sich überlegen, da hatte sich Kiefer gerade da von Becker losgelöst. Ne? Er hatte ja diese Unterstützung aus dem Mercedes-Team da, und dann hat er sich da schon, ja, schnell und schnöde abgewandt. Und ja, dann kam die Zeit mit Bob Brett, und naja, da darf man jetzt auch nicht vergessen, auch in die Zeit fielen Kiefers doch erstaunliche Momente. Ne? Nicht zuletzt Halbfinale bei der Tennis-WM. Solche Dinge, Turniersiege, unter anderem auch in Halle, kann ich mich sehr gut daran erinnern, ein überraschender Sieg. Bin mir nicht ganz sicher, ob sein Turniersieg in Dubai ebenso überraschend auch noch in die Zeit. Ich glaube, da war Bob Brett nicht mehr an Bord. Aber ja, also insofern da hatte Bob Brett auch noch mal wirklich eine große Aufgabe. Ich meine, auch das darf man nicht vergessen. Die verbanden sich Ende der 90er Jahre. Große Hoffnung, ne? Also in Deutschland. Und ja, also er schrieb, das habe ich auch gerade gelesen, Kiefer, dass er sich sogar noch vor Weihnachten mit Bob Brett unterhalten hätte, was offensichtlich wohl ein Ritual war, was ich natürlich auch er den Kiefer angerufen hat. Das zeigt natürlich auch wieder ein bisschen, ne? Dieser Trainer, die heute hier, morgen da sind, im modernen Tennisgeschäft, ja, wer würde den regelmäßig nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren, wo die Zusammenarbeit nicht mehr existiert, dann seinen Spieler noch regelmäßig anrufen und sich mit ihm über, weiß ich nicht, Familie und wie geht's ihm heute und all diese Dinge unterhalten, ne? Ich meine, wir haben auch im Trainergeschäft heute eine ganz andere Welt, in die, glaube ich, Bob Brett sich auch bevor schon krank wurde, irgendwo in gewissem Sinne verabschiedet hat und sich wieder diesem Nachwuchsbereich zugewendet hat, weil ja, die Spielertypen ihm vielleicht auch nicht mehr so zugesagt haben, ne, heute und natürlich auch, ja, diese Hire-and-Fire-Kultur. Meine Güte, ich habe heute Morgen auch mal wieder gedacht, da habe ich irgendein Foto gesehen, weil der ist jetzt wieder bei der oder der bei der. Und ja, ne, Sascha Bajin, frag den mal, wo er in den letzten 3 Jahren, kann es wahrscheinlich selber nicht mehr aufzählen, bei dem er so alles gewesen ist. Naja, und da muss man sich jetzt eben vorstellen, da ist dann jemand wie Bob Brett mit seinen 67, klar, er war jetzt krank, aber da stelle ich mir vor, dass er sich fremd gefühlt hat.
Ja.
So wie sich manch anderer auch vielleicht fremdelt mit dem modernen Tenniswesen.
Wozniacki, Osaka, Mladenovic, Jastremska, Pliskova. Und
Ja.
das sind nur die letzten 2 Jahre von Sascha Bajin.
Oder? Also nein, mal ehrlich jetzt.
Ja,
Was
ich weiß, ja.
hat das jetzt noch, was kann da eine Spielerin? Nein,
Ja.
da würde ich als Trainer auch sagen, ich gehe zu einem Verband und mache meine Lehrgänge und so weiter, und da habe ich mehr von. Da hab ich auch noch einen Einfluss und muss nicht damit rechnen, dass mich heute Morgen wieder irgendein Anruf hält und dann komm, das war's und so. Das macht doch keinen Spaß. Nein, und da muss man sich jetzt eben in der Tat vorstellen, das betrifft ja nicht nur ihn, sondern vielleicht dann auch schon eine ganze Generation von Trainern und überhaupt Leuten in dem Business. Ich will nicht ganz verhehlen, dass ich mich da auch ein bisschen dazu zähle, schon, die man natürlich fremdeln mit dieser Szenerie, ne? Und mit manchen Dingen, die da eben passieren. Und na gut, also ich stelle mir jetzt gerade, stell dir vor, der Bob Brett wäre jetzt eben noch diese 20, 30 Jahre jünger. Und jetzt hast du in Australien Kyrgios, Tomic, Kokkinakis und so weiter und so fort. Ja, der könnte die da auch nicht mehr einfangen heute. Der könnte solche Leute nicht mehr einfangen. Auch wenn er weil diese Autorität sich heute gar nicht mehr aufbaut, auch für die Trainer mit diesen ganzen Entwicklungen auch. Ich meine, Bob Brett, muss man sich vorstellen, und wir reden jetzt von ganz, eben nochmal, wenn ich wieder auf Becker zurückkomme, von ganz anderer Spielerqualität. Und Becker, das muss man eben auch sagen, bei allen Schwierigkeiten damals und so weiter, er hatte natürlich genau gewusst, ja, ich muss mich da auf den Trainer in irgendeiner Art und Weise einlassen. Ich muss doch jetzt versuchen, von ihm zu profitieren, muss gucken, dass ich, ja, ne, und nicht, dass ich jetzt da mache, was ich will, und das hat er später vielleicht mal gemacht, nicht mit Bob Red. Also das, weil da wäre auch klar gewesen, da wäre nach ein, zwei Jahren, viel früher, weiß ich, nach ein paar Monaten, Schluss gewesen. Nein, die beiden haben sich gegenseitig irgendwo respektiert, ne, und weil Becker auch darauf vertraut hat, dass Tierjak irgendwo die richtige Wahl mit Brett gefunden hatte. Also insofern ja, ne, und das ist jetzt, da kommt man wieder zu dem anderen Punkt heute. Lassen sich diese Spieler und Spielerinnen tatsächlich noch auf die Trainer ein? Wie soll es denn gehen, wenn man ständig den Trainer rausschmeißt und selbst irgendwo alles besser weiß? Und ja, ne?
Tja, ja. Puh, das ist, aber was die wenigsten Leute jetzt auch wissen, die es nicht selbst miterlebt haben, bei Becker war halt dieser Siegeswille. Das kann sich ja keiner mehr vorstellen, der es nicht selbst gesehen hat. Wenn Becker wirklich in der Zone war, wie man unschön sagt, dann, ja, dann ist er einfach, wie hat Gerd Schipanski mir gesagt, Boris marschiert. Und
Ja.
wenn er mal ins Marschieren gekommen ist, dann gab es für Becker vielleicht ein Aufhalten, wenn Agassi in Überform war oder wenn Sampras in Überform war, aber. Und solche Spieler, ja, natürlich, Djokovic, Nadal, wenn es denen läuft, dann ist es wahrscheinlich ähnlich, aber Becker war eine Ausnahmeerscheinung.
Deswegen ist es ja eine der heikelsten Angelegenheiten. Es ist ein Riesenspaß. Es ist ein Riesenspaß zu sagen, wer ist der größte aller Zeiten. Das ist, ich sag mal, der größte Spaß. Du betreibst das ja auch ganz gerne, aber es ist
Natürlich.
eben der größte sozusagen, ja, Jokus, ne, irgendwo, weil du kannst es absolut, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ich kann es mir, sind wir jetzt der Becker des Jahres 1989, ja, in dieser Form gegen den Federer in seiner Überform. Ja, wer weiß es denn? Ich weiß es, ich kann es dir nicht beantworten, wer dieses Spiel gewinnen würde. Oder der größte Spielverderber aller Zeiten in Wimbledon, Pete Sampras, auf der Höhe seiner Zeit gegen Djokovic jetzt. Ja, bitteschön. Sage
Ja.
ich jetzt ganz ehrlich, bin ich immer noch, also sage ich immer noch, gebe ich immer noch ein 70 zu 30 für Sampras.
Ja.
Weil der ist unspielbar gewesen in gewisser Weise in den Jahren. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja jetzt wieder eine ganz andere. Eine lustige Diskussion, und wie gesagt, schade, dass man sich gleich wieder im neuen Jahr mit
Mit
diesem Thema
sowas.
irgendwo beschäftigen muss. Und naja,
Naja, Jörg hat vorhin.
es kann doch nur besser
Nee.
werden.
Also Jörg, abschließend, du hast vorhin gerade gesagt, Bob Brett fremdelt, du fremdelst vielleicht auch ein bisschen mit der neuen Generation. Es gibt einen Verein, mit dem du nicht fremdelst. Freitagabend, 20:30 Uhr. Jörg, wir haben vorhin schon im Fußballteil natürlich drüber gesprochen, aber du bist der Borussia engstens verbunden. Deine Kristallkugel sagt dir was.
Ah je. Ja, also eins hat sich ja in den letzten Jahren erstaunlicherweise gezeigt. Es gab, also Gladbach hat ganz andere Angstgegner gehabt als Bayern München. Also eher umgekehrt, mit Ausnahme des letztjährigen Geisterspiels in München, das irgendwie 2-1 glücklich für Bayern ausging, hat Gladbach gegen Bayern absolut überperformt. Und speziell Manuel Neuer hat so manchen Schnitzer gegen Gladbach geleistet. Ja, aber man muss feststellen, Gladbach ist jetzt schon eine der Mannschaften, die schon in diesem galoppierenden Spielplan irgendwie eine Schwäche aus verschiedensten Gründen. Und ja, ich befürchte, dass die Bayern-Serie reißen wird, dass sie nicht zum neunten Mal hintereinander in Rückstand geraten irgendwie. Und ja, ich rechne mit einem knappen Sieg für Bayern und glaube, wäre am Ende so mancher Borussen-Fan in diesem Jahr froh, wenn in Europa, ne, wie heißt es nochmal, jetzt komme ich
Europa
da,
League, Europa League.
Europa League
Ja.
Platz rausspringen würde, denn das ist nach dem jetzigen, nach den vielen, 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 vielen vergebenen Punkten schon das Optimum. Ne? Also.
Tja, zum Glück haben sie in Bielefeld gewonnen, weil es war wieder schon ein Spiel, wo du dir denkst, okay, da fällt jetzt abgefälschter Schuss von Bielefeld, 60. Minute
Also,
ist 1-0 und dann verlieren sie das auch noch. Jörg
ich sage
Almer.
jetzt, ja, der einzige Einwand, den ich noch nicht einwand, aber wenn Breel Embolo halb so
Ja,
oft trifft
klar.
wie Robert Lewandowski, dann wäre Gladbach jetzt schon immer wieder unter den ersten vier. Aber gut.
Ja, das ist klar. Also gerade auch in diesem Spiel wieder erste Halbzeit zweimal. Zuerst Stange und dann noch drüber gestolpert. Jörg Almaroth, vielen, vielen Dank, Jörg. Wir erinnern uns ja nur im Guten zurück an Bob Brett. Nächste Woche geht's weiter mit der Big Show 491. Das war 94. Es gibt noch ein paar Dailies. Bleibt uns treu.